What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Nee, also erstmal ist der Index meines Erachtens als sogenannter Aktienindex eine Fehlkonstruktion. Dann wurden immer wieder willkürlich, ohne nennenswerte Vorankündigung, willkürlich vom Indexkomitee, aber die Idee, dass ich, egal wie dumm konstruiert er ist, am Ende zufälligerweise immer irgendein Index habe, der alles andere outperformt, kann ich als ETF haben. Hat den Nasdaq 100 outperformt, weil es halt ein wirklicher Tech-Index ist.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit dem deutschen ETF-Papst, Vermögensverwalter Dr. Gerd Kommer. Hallo Gerd.
Hallo Mario.
Sehr schön, dass du zurück bist und heute wirklich mit einem sehr brisanten Thema. Wir müssen über den sogenannten Wunderindex Nasdaq 100 sprechen, der nach deiner Meinung ein bisschen überschätzt ist bzw. besser dargestellt wurde, als er ist. Und das Tech-Aktien ist deine These auch etwas überschätzt sind. Da bin ich heute sehr gespannt.
Gerne, ja. Also der Nasdaq 100, ein super bekannter Index unter ETF-Anlegern und generell, glaube ich, Aktienanlegern. Da gibt es auch den Nasdaq Composite, also sozusagen das Mutteruniversum zum Nasdaq 100. Auf den Nasdaq 100 gibt es sehr viele ETFs in Deutschland. Man kann also direkt sozusagen in den Index investieren.
Und ganz kurze Ergänzung, viele sagen gerne, wenn ich einen nehmen müsste, dann würde ich natürlich den nehmen, weil der performt am besten.
Super, genau, ja. Und vor kurzem, im März dieses Jahres, hat eine große deutsche Tageszeitung einen langen Artikel, also die Wirtschaftsredaktion dieser Tageszeitung, einen langen Artikel veröffentlicht. Ich kriege jetzt aus der Erinnerung die Überschrift nicht mehr ganz zusammen, aber in der Überschrift war, glaube ich, auch das Wort der Wunderindex. Wie sie 19 Jahre schneller, glaube ich, hieß es, zum Millionär werden durch einen Sparplan in diesen Wunderindex. Schneller war gemeint, schneller als durch einen identischen Sparplan, ETF-Sparplan in den MSCI World. Mhm. Und generell war in dem Artikel halt, gab es die Aussagen, also hat den MSCI World, den Lieblingsindex der Deutschen, deutlich outperformed und sollten wir deswegen nicht alle nachdenken und unsere Sparpläne, Fondssparpläne umstellen. Und überhaupt Tech-Aktien sind ja viel, viel rentabler als der restliche Aktienmarkt. Und der Nasdaq 100 ist ein Wunderindex.
Es war nicht die Bild-Zeitung, der Vollständigkeit halber. Nicht, dass jetzt dass die erste Kommentare kommen, jetzt regt er sich über die Bild-Zeitung auf. Nein.
Ja, also wir haben uns diesen lustigen Artikel halt genauer angeschaut. Ich bin ja generell so ein bisschen empfindlich, wenn es um sogenannte Investment-Pornografie geht. Investment-Porno, Financial-Porn, das ist ein Begriff, den eine amerikanische Finanzjournalistin vor 20 Jahren mal geprägt hat. Also ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen, aber schlussendlich geht es darum, krasses Clickbaiting, also mit so wie die Porno-Welt auch durch krasse Fotos und krasse Aussagen und sonstige verlockende Darstellungen halt Leute anzuziehen versuchen die Verbreiter von Investment-Porn halt durch zum Beispiel schnell reich werden
und durch einen angeblichen Wunderindex.
Genau.
Aber der Nasdaq 100 ist doch schon sehr gut, oder?
Nee, also erstmal ist der Index meines Erachtens als sogenannter Aktienindex eine Fehlkonstruktion.
Genau, das ist vielleicht spannend für den Einstieg, was da überhaupt drin ist, weil man denkt immer, man das hört, da sind jetzt irgendwie die innovativsten Unternehmen, da sind ja auch teilweise relativ unspektakuläre drin.
Genau, ja, also die Nasdaq-Börse wurde 1971 gegründet, ist heute eine der drei amerikanischen Aktienbörsen. Die USA haben weniger Aktienbörsen als Deutschland, zahlenmäßig, also lustig. Alle drei sind in New York angesiedelt und die Nasdaq wurde 71 gegründet, als die Computertechnologie sozusagen in ihren, also starke Fortschritte machte, nicht mehr nur in den Kinderschuhen war, sondern aus den Kinderschuhen sich weiterentwickelte und war also eine Abgrenzung vor allen Dingen zur größten US-Börse, der New York Stock Exchange, der NYSE, die damals immer noch Open-Out-Crisis-Thema, also praktisch das Börsenparkett hatte, also Börsenaktien wurden quasi mit menschlicher Intervention, mit Zettel und Papier und so weiter gekauft und getradet. Und da gab es also ein Wettbewerbsunternehmen, Nasdaq, das hier Konkurrenz machen wollte. Alles positiv. Ne? Wir brauchen Wettbewerb. Und billiger sein wollte, vor allen Dingen also das Trading und auch die Listinggebühren. Ne? Also wenn man sich als Unternehmen, ob das jetzt Apple ist oder Beiersdorf oder sowas, an einer Börse listen lassen möchte, börsennotiert sein möchte, dann kostet das einen Sauerhaufen Geld, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist nicht bei jeder Börse gleich teuer und gleich aufwendig. Und da war die Nasdaq billiger als die NYSE. So, okay. Und einige Zeit später, grob gesagt 15 Jahre später, 1985, kreierte dann die Nasdaq-Börse den Nasdaq 100-Index. Um den geht's ja heute. Und das ist einfach, sind die 100 nach Marktkapitalisierung größten Aktien, die an der Nasdaq gelistet sind. Also die müssen ein Listing haben an der Nasdaq. Das ist eigentlich schon mal ganz merkwürdig. Ne? In Deutschland haben wir vielleicht 10 Börsen. Ne? Stuttgart, Hamburg, München, Frankfurt, weiß Gott noch wo. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest einen Börsenindex, der nur Stuttgart. Aber so ist es beim Nasdaq. Nur Nasdaq. Unternehmen und die größte Börse in den USA, die NYSE, die ist jetzt nicht viel größer als die Nasdaq, aber immer noch größer, die ist nicht berücksichtigt. So, und die 100 größten.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Unternehmen, die an der Nasdaq-Börse gelistet sind und alle Branchen sind vertreten, ausgenommen die Finanzbranche. Dieser Index wurde 1985 aufgesetzt. Das hatte nichts damit zu tun, dass irgendjemand damals sagte, die Finanzbranche rentiert schlecht, sondern man hat einfach einen Nasdaq 100 Financials noch daneben kreiert und wollte einfach so ein bisschen mehr Angebot. Vorher gab es nur den Nasdaq Composite, sozusagen alle Nasdaq-Aktien, und jetzt hat man ein bisschen feiner, granularer. Aber da steckt jetzt nicht unbedingt sehr viel Nachdenken oder
Anziehen. Also es ist eigentlich ein Sammelsurium, kann man jetzt mal ganz provokativ sagen. Also, wobei wir haben ja den Tech, früher Nemax gab es ja, wir haben ja einen Tech-DAX. Ist das vergleichbar? Das sind ja auch nicht nur Tech-Aktien.
Also der Tech-DAX ist ja eigentlich nicht vergleichbar, weil alle Unternehmen in Deutschland eine Chance haben, grundsätzlich da reinzukommen, solange sie Tech-Unternehmen sind und nicht nur die in Frankfurt oder Stuttgart gelistet sind. Und sie müssen halt einfach die Tech-Aktien, Tech-Branchen-Definition der deutschen Börse AG erfüllen. Aber alle Branchen und eine auszuschließen, ist ja schon merkwürdig. Alle Unternehmen müssen an der Nasdaq gelistet sein. Sehr, sehr kurios. Ne? Und das ist eigentlich sozusagen eine und dann hat die Nasdaq Inc., also das Unternehmen, hat im Laufe dieser 35 Jahre, die es jetzt den Nasdaq 100 ungefähr gibt, immer wieder Caps, also Obergrenzen für einzelne Untersektoren. Ne? Wie gesagt, der Nasdaq 100 ist ja alle Branchen außer die Finanzbranche, aber dann wurden immer wieder willkürlich, ohne nennenswerte Vorankündigung, willkürlich vom Indexkomitee des Unternehmens Nasdaq Caps, also Begrenzungen eingezogen für einzelne Branchen, einzelne Unternehmen, ohne Logik. Die wollten natürlich verhindern, dass der Index zu konzentriert wird, aber eine richtige Methode, regelgebundene Methode gab es nicht und die gibt es bis heute nicht. So, und jetzt ist es natürlich so, dass der Nasdaq 100, und daher kam ja auch dieser Artikel in dieser besagten Tageszeitung, in den letzten 35 Jahren eine sehr gute Rendite hatte, weil er sehr tech-lastig ist. Und Tech-Aktien sind da in den letzten 15 Jahren vor allen Dingen super gelaufen. Und aber im Grunde genommen ist es, was den Nasdaq 100, er ist ja kein wirklicher Tech-Index. Also
man kann eigentlich sagen, es ist eine Mogelpackung.
Es ist eine Zufallsstichprobe, ne, die jetzt zufälligerweise gut gelaufen ist. Wenn ich damals gesagt hätte, ich mache den Nasdaq Composite, alle Unternehmen von A bis K und alle von K bis Z. Und dann habe ich den Nasdaq Composite A und den Nasdaq Composite Z oder Z, wie es die Amis sagen. Ne? Dann hätte natürlich auch einer von der Z und der A-Index, einer von den beiden, bessere Renditen als der Nasdaq Composite. Ne? Also, dass der Nasdaq 100 so tolle Renditen hat, hängt halt damit zusammen, dass er stark technologielastig ist und eine bestimmte zufällige Stichprobe ist aus einem begrenzten Universum. Also das meine ich halt alles mit merkwürdig konstruiert. Ne? Und im Nachhinein picken dann irgendwelche Leute aus den Hunderttausenden von kuriosen Indizes, die es auf der Welt gibt, einen raus, der toll rentiert hat und sagen, er hat toll rentiert, weil er so konstruiert ist. Aber die Idee, dass ich, egal wie dumm konstruiert er ist, am Ende zufälligerweise immer irgendein Index habe, der alles andere outperformt, gerade wenn ich eine extreme Strategie drin habe, wird es einen geben, der besonders und so weiter. Und das ist einfach meine Kritik. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die in diesem Artikel nicht stimmen.
Schauen wir uns gleich an. Können wir Zwischenfazit ziehen? Also wer den Nasdaq 100 als Tech-Index bezeichnet, der redet eigentlich schon mal Unsinn.
Genau. Grundsätzlich. Und wer jetzt, um es noch konkreter zu sagen, also wenn ich einen echten Tech-Index nehme, zum Beispiel den MSCI USA Information Technology, kann ich als ETF haben, hat den Nasdaq 100 outperformed, weil es halt ein wirklicher Tech-Index ist. Und wenn Tech gut läuft, dann wird natürlich ein echter Tech-Index besser laufen als der Nasdaq 100. Und wenn Tech sehr schlecht läuft, wird ein echter Tech-Index schlechter laufen als der Nasdaq 100. Aber das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ne? Also er wird als Tech-Index vermarktet, weil er halt Tech-lastig ist und Tech im Moment gut läuft, aber ist ja gar keiner. Er ist ein schräg konstruierter Index.
Vielleicht noch einen Schritt zurück. Was ist überhaupt eine Tech-Aktie? Also wer definiert das? Weil wenn wir jetzt ein Unternehmen gründen würden, aktuell würde ich jetzt auch sagen, Gerd, egal was wir machen, im Zweifel sind wir eine Tech-Aktie, weil das ist vielleicht besser, als sich irgendein anderes Etikett anzukleben.
Ist eine wunderbare Frage und ich glaube, da sollte lohnt es sich wirklich mal 2 Minuten drauf zu verwenden. Ne? Man könnte ja sagen, Automobil ist Tech, ne? Also ganz klar, eindeutig technologische Produkte, die da hergestellt wurden. Und
Lampen, auch Kameras.
Ja, genau, also Fotokopierer, ich weiß nicht was. Also so wie Tech hier gemeint ist, sind das sozusagen Hightech. Also Hightech ist auch ein kurioser Begriff, Hochtechnologie. Also das ist einfach zu jedem gegebenen Zeitpunkt, jetzt reden wir mal von 2024, aber man könnte auch sagen von 2014, 1994, 1974, 1954, kann man sagen, gibt's bestimmte Unternehmen, die, was den technologischen Fortschritt anbelangt, sozusagen an der Speerspitze sind, weit vorne. Und in den 20er und 30er und 40er Jahren war das Automobil, Flugzeuge, Fotografie, Kopiertechnik, ich weiß nicht was, also alles Mögliche. Ne? Die Waschmaschine war mal ein Hochtechnologieinstrument und hat im Übrigen vermutlich die Weltgeschichte mehr beeinflusst als manches, was heute unter Hightech läuft. Ne? Und
heute also, ist es wahrscheinlich Internet, KI und Co., ja, was man jetzt genau, als
ja. und,
Speerspitze bezeichnen würde.
Aber der Clou ist, finde ich, dass es Hightech schon immer gegeben hat. Und es ist einfach eine verkitschte Vorstellung, die vielleicht manche Kids haben, mit 12 noch, dass Hightech irgendwas zwangsläufig mit Internet und Apps und Apple und KI zu tun hat. Ne? In 15 Jahren wird KI, könnte ich mir vorstellen, nicht mehr Hightech sein, sondern das wird einfach so wie der Staubsauger heute zum Alltag gehören und andere Dinge werden KI abgelöst haben und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die entsprechenden Kommissionen in den USA und in anderen Ländern die granulare Definition von bestimmten Wirtschaftssegmenten, also Branchensegmenten. Man kann ja die ganze Volkswirtschaft in 10 Megabranchen, 12 Megabranchen bis hin zu 500 verschiedenen granularen Kleinbranchen unterteilen. Und eine davon ist halt ein Megasektor, der auch wieder sehr heterogen ist, ist die sogenannte Hightech-Branche im Börsensinne. Aber wie gesagt, jetzt haben wir genug darüber gesprochen. Im Grunde genommen ist es so, stellt sich die Frage, sind Hightech-Unternehmen zwangsläufig rentabler als andere Unternehmen? Ich habe da meine schweren Zweifel.
Schau mal, was du uns noch mitgebracht hast, also was da noch für Fehler drinstecken. Jetzt haben wir schon geklärt, was die ersten Denkfehler sind, was Tech-Aktien sind, was hinter dem Nasdaq 100 steckt. Schauen wir uns vielleicht mal die Performance an vom Nasdaq 100 und generell auch von Tech-Aktien, ob das wirklich alles so toll ist, wie viele das gerne behaupten oder vielleicht auch glauben.
Genau, wir haben vor kurzem einen Blogbeitrag zu dem Thema geschrieben und aus dem habe ich die Tabelle 3 mitgebracht.
Also, verlinke ich euch natürlich auch gerne nochmal.
Ja, den können wir ja einblenden. Ne? Und du kannst ihn
gerne.
Wäre super, wenn du den Blogbeitrag verlinkst. Ja, also wir haben hier die Rendite und das Risiko von zwei Hauptbranchen. Eine davon ist der Hightech-Sektor, so wie er in den USA definiert wird, und den gesamten US-Aktienmarkt in US-Dollar von 1984 bis heute. Also sind 40 Jahre. Also ich habe jetzt einfach hier bis Januar 2024 40 Jahre hergenommen als willkürliche Zahl, die länger ist als nur 10 Jahre, aber jetzt auch nicht 90 Jahre oder 100 Jahre, weil dann irgendwelche Experten dazu hergekommen wären und mir vorgeworfen hätten, ja, damals vor 90 Jahren gab es ja noch kein Internet zum Beispiel und keine Computer. Ne? Wohl, Computer gab es sogar schon in einer einfachen Form vor, ich weiß nicht, 70, 80 Jahren. Ne?
Das Tech-Zeitalter.
Also vor 35 Jahren etwa wurde das Internet so ganz grob, wenn ich mich nicht täusche, quasi erfunden. Und deswegen haben wir hier so einen Zeitraum von 40 Jahren. Und ja, jetzt schauen wir uns mal die Tabelle an. Ist ja einfach genug. Mhm. Ne? Der Hightech-Sektor hat in diesen 40 Jahren in US-Dollar nominal eine Rendite von 11,6% im Durchschnitt. Die Gesundheitsbranche, der Health-Sektor, 12,8% hat also Hightech schon mal geschlagen und der Gesamtmarkt ist nur marginal schlechter in diesen 40 Jahren. Und wenn wir noch weiter zurückgehen würden, nämlich 50, 60, 70 Jahre, dann würde nämlich der Abstand zwischen dem Gesamtmarkt, der ohnehin schon hier kleine Abstand über die letzten 40 Jahre zwischen dem Gesamtmarkt und Tech noch weiter schrumpfen. Mhm. Was wir allerdings sagen können, wenn wir uns jetzt, weil Renditen nicht alles sind, Risiko ist die andere Seite der Rendite-Risiko-Medaille. Wenn wir da den Tech-Sektor anschauen, dann ist er der krasse Verlierer unter diesen drei Alternativen. Ne? Also minus 80% maximaler Drawdown, die risikogewichtete Rendite, das ist die vereinfachte Sharpe-Ratio, ist 0,17. Also hier wird Rendite und Risiko ins Verhältnis gesetzt, ist eindeutig schlechter als bei im Gesundheitssektor und im Gesamtmarkt. Und wenn wir natürlich jetzt nur die letzten 10 Jahre betrachten,
dann sieht's deutlich besser aus.
Ja, ist Hightech hier an der Nummer 1, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die anderen Sektoren keine guten Renditen gebracht haben. Und das ist einfach letzten Endes die Hauptaussage. Also wenn man sich die wissenschaftliche Literatur zu diesem ganzen Thema produzieren Tech-Aktien, sogenannte Hightech-Aktien, strukturell höhere Renditen als der Gesamtaktienmarkt, dann wirst du in der Wissenschaft sehr wenig Zustimmung dafür finden. Was ziemlich klar ist, dass die Volatilität und damit indirekt auch die maximalen Drawdowns höher sind in Tech als im Gesamtmarkt, weil Tech halt schlechter diversifiziert ist als der Gesamtmarkt. Und auch schlechter als zum Beispiel die Gesundheitsbranche. Die Gesundheitsbranche haben wir jetzt hier als spektakulär outperformende Branche rausgesucht. Im Nachhinein, das ist natürlich immer schön einfach, aber die Logik ist halt.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Highland, for innovators everywhere. Visit highland.com.
Erstens mal ist die Gesundheitsbranche stark reguliert. Das heißt also, diejenigen, die da drin sind, als Pharmahersteller, als Krankenhausbetreiber, die genießen sozusagen so einen gewissen Wettbewerbsschutz. Ne? Wir können ja jetzt nicht einfach ein Krankenhaus aufmachen. Ne? Das ist schon mal, oder Medizingeräte herstellen wie Siemens. Ne? Das ist, da gibt's hohe Markteintrittsbarrieren und das ist tendenziell gut für die Aktienrenditen in diesem Sektor. Und das Zweite ist natürlich, dass wir alle ja wahnsinnig besessen sind von länger leben, gesünder leben. Und deswegen, während jetzt, sagen wir mal, Schuhe oder was man sich sonst noch als Wirtschaftsgut herstellen kann, nicht unbedingt die gleiche Priorität in unserer persönlichen Hierarchie an Dingen, die wir wollen in unserem Leben genießen, wie Gesundheit. Ne? Und das sieht man halt einfach an diesen Renditen. Ne?
Ist da auch das Problem des Durchschnitts dabei? Denn ich kenne Statistiken, dass bei Tech natürlich mit Abstand die größten Player vielleicht hervorgekommen sind, aber auch am meisten Unternehmen scheitern. Also das ist ja dann das Problem. Also habe ich dann natürlich die besten Unternehmen da drin. Die ziehen mir vielleicht die Durchschnittsrendite dann noch ein bisschen nach oben. Aber ich habe halt auch deutlich mehr Verrecker.
Ja, absolut. Also sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Also Tech ist bekanntlich ein sehr kapitalintensives Thema. Also kapitalintensiver als Dienstleistungsbereiche, wie jetzt zum Beispiel Versicherungen oder Banken oder Einzelhandel. Aufgrund dieser Kapitalintensität, ne, du brauchst halt einfach unglaublich viel Geld, wenn du heute ein KI-Unternehmen aufsetzen wolltest oder Computerunternehmen, Softwareunternehmen, dann wirst du erstmal 10 Jahre lang rote Zahlen schreiben, weil ja und so weiter, ist eigentlich alles klar. Und umgekehrt ist auch der Skaleneffekt, also wenn ich dann mal in der Gewinnzone bin, ne, Software ist das sprichwörtliche Beispiel, ne, ich habe jetzt mal eine tolle Software, eine App, da habe ich unglaublich viel Geld investiert, viel Programmiererstunden. Aber wenn ich die dann mal habe und sie hat sich im Markt als erfolgreich herausgestellt, dann jetzt die millionenfach zu verkaufen, ohne dass ich nennenswert Extrakosten habe.
Ich brauche dann auch kein Personal oder wenig Personal im Verhältnis zu einem
Gastronomie als Beispiel. Ne? Da ist jeder Euro Umsatz mit mehr Personal verknüpft und so weiter. Jeder Euro mehr Umsatz und so weiter. Und also die Skalierbarkeit, die operative Skalierbarkeit in der Tech-Branche ist besonders hoch, aber eben auch ihre Kapitalintensität. Und das führt zu einem erhöhten Pleiterisiko, Default Risk. Also die durchschnittliche einzelne Tech-Firma hat eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, in den nächsten 12 Monaten oder in den nächsten 60 Monaten pleite zu gehen, als das in anderen Branchen der Fall ist. Und das ist vor allen Dingen natürlich für Einzelwertanleger, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Ne? Aber du hast recht, wenn dann halt die größten Unternehmen der Welt sind, Tech-Unternehmen, ne? Also brauche ich, glaube ich, nicht zu belegen. Und das hat eben mit diesem Skaliereffekt zu tun. Ne? Wenn ich mal erfolgreich bin, dann kann ich mit wenig Aufwand da den Umsatz steigern. Das heißt aber nicht, dass so ein Unternehmen zwangsläufig Apple oder Nvidia ewig die Top-Performer-Aktie auf diesem Planeten sein wird. Warum nicht? Weil halt erstens mal gibt's Wettbewerb. Na, und denk mal an IBM. IBM, ich als Student, ist schon etwas länger her, war ich mal Praktikant bei IBM. Und das war in den 80er Jahren. Und IBM war damals, hatte also ein, wenn ich mich richtig erinnere, als Werkstudent, da habe ich mich mit IBM beschäftigt, weil ich da ein paar Monate arbeitete, hatte einen Gewinn in dem Jahr, in dem ich da war, oder im Vorjahr, der so hoch war wie die 14 folgenden Computerhersteller, Hardwarehersteller. Also das war so ein unglaublich dominierendes Unternehmen im Bereich Hardwarebau damals, Computer. Das war unglaublich, das war noch vor der PC-Zeit. Ganz am Anfang der PC-Zeit. Und wo ist IBM heute? Ja, also die schaffen es gerade noch irgendwo ins untere im unteren Teil des S&P 500. Aber sie sind kein Weltunternehmen mehr und standen auch schon mal ganz, ganz böse an der Klippe. Und das wird mit Nvidia auch irgendwann passieren. Vielleicht nicht in den nächsten 5 Jahren, aber irgendwann mal. Weil andere Player andere Technologien aufholen und auch teilweise, weil der Staat durch Anti-Monopolpolitik, Anti-Kartellpolitik, Anti-Trust-Politik.
Da sehen wir auch schon gewisse Anzeichen.
Unternehmen zerschlägt. Ne? Das größte Ölunternehmen in den USA in den 1920ern war Standard Oil. Mhm. Das wurde in, ich glaube, 10 wurde dann wegen seiner Marktdominanz in 10 kleinere Ölunternehmen und Exxon Mobil und Chevron, das sind alles sozusagen die Ergebnisse von dieser Zerschlagung. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann ist es so, wenn ich mir die 10 größten Unternehmen 2024, 2014, 2004, 1994 betrachte, dann werden in dieser 10er-Gruppe die Hälfte der Top 10 wird alle 10 Jahre ausgewechselt.
Also können wir das Fazit ziehen, unter den größten, erfolgreichsten Unternehmen der Welt werden wahrscheinlich gerade in diesen Zeiten oder in der Zukunft wahrscheinlich viele Tech-Aktien sein, aber in der Summe sind Tech-Aktien überschätzt.
Glaube ich ja, glaube ich auf jeden Fall. Also ihre Renditen sind langfristig nicht höher als die von anderen Unternehmen. Ihre Volatilität und ihre Drawdowns sind höher. Das ist insgesamt, dann würde man sagen, schlechterer Deal. Ne? Mhm. Wenn ich die letzten 95 Jahre Daten für die USA, weil das halt die granularsten und High-Quality-Daten, die am weitesten zurückreichen, hernehme, dann kann ich in jedem, dann wird es viele, viele einzelne Jahrzehnte, ob ich jetzt nicht überlappende Jahrzehnte hernehme oder rollierende 10-Jahres-Zeiträume hernehme, dann wird Tech sozusagen, wenn ich jetzt sage, ich gucke mir an, in welchem Jahrzehnt oder in einem gegebenen Jahrzehnt, was waren die von 50 oder 49, das ist so eine bekannte granulare Branchensegmentierung, was waren die 3 rentabelsten Branchen, dann wird Tech nicht wesentlich häufiger in den Top 2, Top 3, Top 5 Branchen drin gewesen sein, wie alle anderen Branchen. Und manche sind sozusagen selten ganz oben, aber auch selten ganz unten. Ja, mag sein, aber wie wir ja hier in dieser Tabelle 3 sehen können, auf lange Sicht der Gesamtmarkt, das sind ja alle Branchen, ist nicht wesentlich schlechter oder sogar genauso gut wie Tech mit weniger Risiko.
Gerd, herzlichen Dank für die Aufklärung. Das war wirklich sehr spannend heute und ich glaube, da haben einige was zu Hause gelernt. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und wir sind natürlich sehr gespannt auf eure Kommentare und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke dir, Gerd. Danke euch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.